Vorsicht! Ansteckende Gesundheit. Der Podcast von und mit Natalie Baranauskas.
So, wir beginnen heute mit medizinischen Fachbegriffen. Morbus Crohn komme ich noch mit. Colitis ulcerosa, da weiß ich schon gar nicht mehr, was es genau ist. Das wirst du uns gleich verraten. Aber ich kann auf alle Fälle schon mal sagen, es hat alles mit dem Darm zu tun.
Genau, es hat alles mit dem Darm zu tun. Es hat mit chronischen Darmerkrankungen zu tun. Sozusagen, genauer gesagt, chronisch entzündliche Erkrankung. Diese beiden Erkrankungen, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, werden auch mit CED abgekürzt. Das steht für chronisch entzündliche Erkrankung. Und die betrifft vor allen Dingen die Schleimhaut des Darms und kann dort eben zu dauerhaften Entzündungen und auch Geschwürsbildung, das ist eben diese Ulcerosa, diese Ulzeration, sagt man dazu, dass es Geschwürsbildung kommen. Und die Erkrankungen verlaufen ja schubweise, das heißt, es gibt immer Phasen mit akuten Entzündungsschüben, aber es gibt eben auch symptomfreie Zeiten, zum Glück, weil sonst wäre das für die Leute noch unerträglich. Es ist sowieso schon sehr schwierig, damit zu leben, zumal diese Erkrankungen auch nicht wirklich heilbar sind, aber eben durch eine gezielte Therapie, ja, ich sag mal, gut kontrollierbar sind.
Jetzt musst du mir gerade mal helfen, wo erkenne ich denn den Unterschied, weil Probleme mit dem Darm haben ja viele, ja? Wo verläuft denn da die Grenze oder woran merke ich das?
Ja, also es gibt zwischen diesen beiden Erkrankungen, will ich vielleicht erst mal kurz erklären. Morbus Crohn zum Beispiel, also man sagt so, das tritt häufig auf zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Und bei der Erkrankung ist es so, dass es tatsächlich jeden Abschnitt des Verdauungstrakts betreffen kann. Also wirklich vom Mund bis zum After, man sagt es wirklich so. Also das kann von der Entzündung im Mund bis in alle Abschnitte des Verdauungstrakts kommen, wo es zur Entzündung führen kann. Und deswegen ja, kann es eben auch zu so einem diffusen Schmerz im gesamten Bauchraum kommen. Und je nachdem, welcher Darmabschnitt einfach entzündet ist, ne? Und ganz typisch ist bei den Leuten, die unter Morbus Crohn leiden, dass die krampfartige Schmerzen haben und das vorwiegend im rechten Unterbauch. Das wird deswegen im rechten Unterbauch, weißt du vielleicht auch, da sagt man immer vielleicht eine Blinddarmentzündung. Rechter Unterbauch kennt man so als Blinddarm, so oje oje. Der oder diejenige hat Schmerzen im rechten Unterbauch, ist es vielleicht eine Blinddarmentzündung. Das wird da gerne mit verwechselt. Und benannt ist die Krankheit Morbus Crohn nach dem amerikanischen Arzt Burrell Bernard Crohn. Der hat 1884 bis 1983 gelebt. Der hat die entdeckt. Ja, so. Und die Morbus Crohn-Erkrankung an Symptomen haben die meistens wässrigen Durchfall oder breiigen Stuhl, aber nicht blutig im Gegensatz zu der Colitis ulcerosa. Das erzähle ich aber gleich noch. Es kann eben zu Fistelbildung kommen oder Verengung in verschiedenen Darmabschnitten. Das heißt, Darmschlingen, die wir im Darm haben, können sich entzünden. Fisteln, das sind so Verbindungen zwischen Organen und der Haut, die können sich an allen möglichen Stellen bilden. Es kann Verengungen im Darm kommen, was wiederum natürlich zu Schmerzen führt, klar, weil dann auch der Nahrungsbrei, sage ich mal, nicht so gut dadurch passieren kann. Deswegen führt es auch häufig zu Verstopfung, weil es eben zu Verengung oder Stenosen, sagt man auch, dazu führen kann. Und durch diese ganze Entzündlichkeit vom Mund angefangen bis ganz zum Ende des Darms kann es eben auch zu Rissen oder Abszessen in der Analregion kommen. Also sehr schmerzhaft und sehr, sehr, sehr unangenehm. Also krampfartige Schmerzen, habe ich schon gesagt. Die haben auch oft Gewichtsverlust natürlich, weil sie auch nicht großartig Appetit haben. Leiden unter Müdigkeit, haben dann zusätzlich auch noch oft Probleme mit den Gelenken oder mit der Haut oder sowas. Also ganz fiese Entzündungen auch häufig. Genau, ich hatte vorhin gesagt, dass die Schmerzen oft im rechten Unterbauch sind, weil das liegt daran, dass die Entzündung häufig im letzten Abschnitt des Dünndarms, also rechts unten ist. Ja. Das, also anatomisch liegt es auf der rechten Bauchseite, deswegen haben die da oft die Beschwerden oder die Schmerzen. Wenn diese Leute was essen, haben die dann häufig, werden sie im Grunde danach gleich leider damit bestraft, dass sie dann krampfartige Schmerzen bekommen, weil diese ganzen Darmbewegungen, die ja jeder Mensch kennt, nachdem er was gegessen hat, die sind bei denen halt extrem schmerzhaft mitunter. Ja, so. Und jetzt zur Colitis ulcerosa. Da ist die, also hatte ich vorhin gesagt, das heißt Colitis ulcerosa, weil diese Geschwürsbildung eben vorhanden ist. Da ist die genaue Ursache eigentlich bislang noch gar nicht abschließend geklärt für die Colitis ulcerosa. Da geht man davon aus, dass es also zum Teil eine genetische Veranlagung ist, aber auch eine krankhaft gesteigerte Immunreaktion gegen die eigene Darmflora sein kann. Da spielen aber auch Umweltfaktoren, natürlich die Ernährung, Infektion und auch Stress eine Rolle. Das heißt, es ist auch eine Autoimmungeschichte, ne? Die Immunabwehr reagiert quasi fehlgesteuert und greift die eigene Dickdarmschleimhaut an, was dann eine Entzündung verursacht. Die haben auch diese Durchfälle, aber die sind oft blutig und schleimig. Also auch überhaupt ganz unangenehme Geschichte, auch krampfartige Bauchschmerzen, eher im linken Unterbauch. Und zwar deshalb, weil die Entzündung bei dieser Erkrankung typischerweise im Enddarm auftritt und sich auf den absteigenden Dickdarm ausbreitet. Und der Enddarm und der absteigende Dickdarm, die liegen eher auf der linken Seite im Bauch. Also das ist schon mal so ein großer Unterschied. Der andere Unterschied ist eben, dass es oft blutig ist bei der Colitis ulcerosa. So, die haben auch also ähnliche unangenehme Sachen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, aber auch diese Geschwüre in allen möglichen Teilen, also auch im Mund zum Beispiel, ne? Also auch wieder dieser ganze Verdauungstrakt, der da betroffen sein kann. Und wenn die ständig diese Darmblutungen haben, haben die natürlich auch oft Blutarmut, also Eisenmangel, ne? Das ist ein ganz großer Faktor. Die haben oft Einrisse an der Schleimhaut, kommt auch noch dazu. Gar nicht schön, beides ganz übel. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, der Morbus Crohn geht auf den gesamten Verdauungstrakt. Die Colitis ist eher im Enddarm oder im Dickdarm, wo sie auftritt. Entzündungsmuster haben sie praktisch beide. Durchfall haben auch beide. Der eine ist eben eher blutig. Also ganz üble Sache. Was ein Risiko auf jeden Fall auch ist, wenn die Patienten dann noch oder die betroffenen Personen dann noch rauchen. Erhöht dann auch nochmal das Risiko, dass es richtig blöd wird. Und das kann natürlich auch entarten. Also ist beides so ein bisschen so eine Präkanzerose oder kann eine Präkanzerose sein. Das heißt, da muss man wirklich den Darm, deswegen habe ich das eingangs gesagt, durch gezielte Therapie kontrollieren, damit ja man den, ich sag mal in Anführungsstrichen, bei Laune hält, damit das Ganze nicht entartet. Es ist echt eine unschöne Podcast-Folge gerade, aber ich wollte das ja auch deshalb sagen oder erzählen, weil ich einfach vielleicht mal den einen oder anderen einfach mal informieren möchte, was man da vielleicht einfach noch alternativ tun kann.
Dann
Also,
lass uns doch mal starten, was man machen kann,
genau.
weil ich denke, Medikamente wird es genügend geben
Ja,
und
und viele denken wirklich, es gibt nichts anderes und das finde ich so schade. Was ich ganz, ganz wichtig oder was ganz oben ansteht bei mir, wäre jetzt zum Beispiel so eine Mikrobiomanalyse, dass man wirklich schaut, wie ist denn trotz dieser ganzen Durchfälle, ob jetzt blutig oder schleimig oder einfach wässrig, das Darmmikrobiom beschaffen, weil da kann man ja ansetzen, dass man praktisch trotz alledem, trotz dieser üblen Erkrankung einfach mal schaut, wie ist meine bakterielle Besiedlung im Darm und wie kann ich da unterstützend tätig werden. Und da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man das machen kann. Man kann diese Entzündung ganz gut in den Griff kriegen mit entzündungshemmenden Möglichkeiten. Also es gibt naturheilkundlich Boswellia, das ist zum Beispiel Weihrauch, Myrrhe gibt es. Da gibt es auch Produkte, die Myrrhe verwenden in ihren, ich sag mal, Tabletten oder Kapseln. Kurkumin, also Kurkuma, ist da natürlich ganz groß in der entzündungshemmenden Eigenschaft. Omega-3-Fettsäure wieder, die ist ja sowieso immer oben an. Natürlich wieder Vitamin D. Man versucht dann natürlich, wenn man weiß, wie das Darmmikrobiom aussieht, eben mit bestimmten alternativen Darmaufbaugeschichten den Darm wieder so weit in den Gang zu kriegen, dass man damit ganz gut leben kann. Man muss natürlich schauen, dass man alles, was irgendwie noch zusätzlich entzündungsfördernd ist, also habe vorhin kurz Nikotin erwähnt, aber natürlich auch Weizen, wobei die Personen vertragen das ohnehin nicht, ja. Also Gluten ist da sowieso außen vor, aber alles, was irgendwo entzündungsfördernd ist, also man kann jetzt auch an entzündungsfördernde Öle, zum Beispiel in der Küche, ja, sagen wir mal Sonnenblumenöl zum Beispiel, Rapsöl oder so, das wären alles die Omega-6-Fettsäuren, die sollte man natürlich weitestgehend meiden, weil die wieder zusätzlich das anfeuern können. Man sollte natürlich jetzt auch mal so alltägliche Sachen, Stress reduzieren. Diese betroffenen Leute sollten überhaupt keinem Stress ausgesetzt sein. Also das kann einem wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der das hat. Ja, viel über autogenes Training oder so progressive Muskelentspannung oder was auch immer den Personen gut tut, um Stress reduzieren zu können, sollten sie machen. Ernährungstherapeutisch sind die ja in der Regel schon ganz gut informiert, weil sonst wird es sowieso schwierig. Entzündungshemmende Ernährung gibt zum Beispiel noch diese FODMAP-Ernährung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, FODMAP?
Nee, das habe ich jetzt noch nicht gehört.
Ja, also das sind auch alles Großbuchstaben, also FODMAP, das ist eine Abkürzung. Und zwar heißt es fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und Polyole. Das sind bestimmte Gruppen von kurzkettigen Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen, die im Dünndarm quasi schlecht aufgenommen werden. Und dann sozusagen, weil sie schlecht aufgenommen werden, weiter so unverdaut in den Dickdarm gelangen und werden dann dort von den Darmbakterien fermentiert. Und das führt quasi zur Bildung von Gasen und Wasseransammlung im Darm. Also ganz schlecht für diese Leute oder auch für viele andere, die mit Entzündung zu tun haben oder auch Reizdarm oder sowas. Und diese Prozesse mit dieser Gas- und Wasseransammlung, die sich dann ergibt, die führt natürlich zusätzlich, kann man sich ja vorstellen, zu Bauchschmerzen, Krämpfen, Durchfall, Blähungen und sowas. Deswegen gibt es da eine spezielle FODMAP-Diät. Da sind eben all diese fermentierbaren Kohlenhydrate sozusagen, die werden da reduziert oder gemieden, um den Darm da diesbezüglich zu entlasten und diese Beschwerden eben zu lindern. Also Oligosaccharide, weil ich das vorhin gesagt habe, zum Beispiel in Zwiebeln, Knoblauch oder Weizen enthalten. Oder Disaccharide ist Laktose zum Beispiel. Oder Monosaccharide, zum Beispiel Fruchtzucker, also ist hauptsächlich in Fructose, ne? Fruchtzucker, alle möglichen Fruchtzucker, die man sich nur vorstellen kann. Und diese Zuckeralkohole, Polyole wie Sorbit, Mannit oder in Steinobst und zuckerfreien Produkten kommen die auch vor. Also das heißt, mit dieser FODMAP-armen Ernährung wird quasi eine Phase des ja, kompletten Weglassens dieser Lebensmittel erreicht. Und dann gibt es eben, wenn man es gut verträgt, wobei ich das schwierig finde bei Menschen, die solche chronische Erkrankungen haben, schrittweise Wiedereinführung. Also da muss man halt gucken, ob man vielleicht das ein oder andere ab und zu mal essen kann. Es kommt ja auch darauf an, wie stark ist die Erkrankung ausgeprägt, ne? Oder in welchem Stadium ist der oder die Person schon. Also nur mal, dass man das mal gehört hat, kann man sich auch mal mit beschäftigen, ist ganz spannend, dass es da so eine Möglichkeit gibt. Und dann kann man aber auch noch jetzt, um nochmal auf so krampfartige Beschwerden oder Blähungen oder sowas, oder auch Appetitlosigkeit, was die ja durchaus haben, die Betroffenen, da könnte man zum Beispiel bei Appetitlosigkeit wieder auch die Leber gut unterstützen, indem man Bitterstoffe zu sich nimmt. Klar, Blähungen mit Fencheltee, Anis oder Kümmel, sowas wäre eine Möglichkeit. Und ich hatte ja vorhin erzählt, die Entzündung kann schon im Mund beginnen. Kann man natürlich auch Spülungen im Mund mit Salbei einfach machen zum Beispiel oder Calendula. Oder es gibt ja dieses Ölziehen, also da nimmt man Sesamöl zum Beispiel, was man dann einfach mal so 2 Minuten im Mund hin und her spült, ja, also wirklich so eine ganze Weile, eine ganz lange Zeit im Mund hin und her spült, das macht man morgens nüchtern im besten Falle. Und dieses Öl sollte man auf keinen Fall runterschlucken, weil das sammelt wirklich sämtliche Giftstoffe im Mund und das sollte man dann auch nicht unbedingt im Waschbecken ausspucken, sondern wirklich dann auch in Tücher und am besten über den Restmüll entsorgen, damit das Öl nicht einfach in unser Wasser gelangt. So, dann wie bei allen Sachen, die ich immer ganz gerne empfehle, viel stilles Wasser trinken. Wichtig fände ich da noch zu erwähnen, dass man generell kaltes Wasser oder kalte Getränke sowieso eher meiden sollte und während des Essens auch im besten Falle nicht trinkt. Das gilt sowieso, also generell ist es sowieso eine Empfehlung, weil man dann einfach die Nährstoffe aus der Ernährung und auch die Darmpassage, die Bewegung im Darm, die dann einfach vonstatten gehen soll, viel besser vorantreiben kann, als wenn der Nahrungsbrei dann so sehr verdünnt ist durch das ganze Wasser oder durch die ganzen Getränke. Also man sollte eigentlich erst wieder so eine halbe Stunde frühestens nach dem Essen trinken. Viel grünes Gemüse essen, Nüsse insofern, die gut verträglich sind, gute Öle, wieder diese Omega-3-Öle zu sich nehmen. Also gibt es zum Beispiel auch ein Chiaöl oder ein gutes Algenöl. Bitterstoffe hatte ich schon erwähnt. Was noch ein ganz guter Tipp ist, sind getrocknete Heidelbeeren. Die haben auch so Gerbstoffe, wie wir sie aus dem grünen Tee kennen. Also keine frischen, aber die getrockneten Heidelbeeren, weil die frischen, die wirken eher abführend und die getrockneten Heidelbeeren, die kann man eher einsetzen bei Durchfällen. Also einfach mal so ein paar Beeren, so einen Löffel voll Beeren einfach kauen oder einfach ein bisschen mit Wasser ansetzen und dann könnte man die auch gegebenenfalls noch ein bisschen köcheln und durch ein Sieb gießen, wie so einen Tee trinken oder einfach so kauen, ja. Und dann natürlich den Darm entsprechend aufbauen, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Also das fände ich jetzt super wichtig.
Vorsicht, ansteckende Gesundheit. Der Podcast für ein gesundes Leben von und mit Nathalie Baranauskas. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewertung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.